Herr, ich möchte danken dafür, dass du dich finden lässt, wenn wir dich suchen. Ich danke dir dafür, dass deine Türen immer offen sind und dass wenn wir ernsthaft wirklich danach verlangen, dass wir dich sehen, dass wir dich erleben können, dass du dich dann zeigst. Ich bitte dich einfach darum, dass du heute nicht nur bei uns bist, sondern dass wir dich heute erleben dürfen und dass wir ein Stück was von dir mitbekommen. Amen. So, ich soll heute über Blaise Pascal predigen und ich bin zu blöd, um diesen Ständer hochzumachen. Deswegen nehme ich jetzt den hier. Muss man nämlich nicht hochmachen. Ja, ist das echt so schlimm? Blaise Pascal, kennt den keiner? Machen wir mal eine kleine Umfrage. Wer kennt denn Blaise Pascal überhaupt ein bisschen? Physiker, ne? Mathematiker, ich weiß schon Bescheid. Ne? Also es ist schon so, ich kann mir schon vorstellen, dass Blaise Pascal wirklich nicht jeder kennt. Also vielleicht wissen ein paar von euch noch, dass es eine Programmiersprache gibt, die Pascal heißt. Die hat er nicht erfunden, die gibt es noch nicht so lange. Blaise Pascal lebte von 1623 bis 1662, da hat man an Programmiersprachen noch nicht gedacht. Und Blaise ist aber definitiv keine Frau gewesen, auch wenn man es anhand seines Haarschnittes denken könnte. Gucken wir uns doch mal an. Hab ein schönes Bild mitgebracht. Ein langhaariger Gelehrter. Ne? Findet ihr nicht auch, dass die Zeit langsam mal reif ist, dass Leute in der öffentlichen, im öffentlichen Leben mal wieder so aussehen mit so langen Haaren? Fände ich mal schön irgendwie. Aber ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Gut, also, Blaise Pascal war ein französischer, also wir beschäftigen uns heute so ein bisschen mit dem Thema Gott in Frankreich, ein französischer Philosoph, Mathematiker, Physiker, einige schreiben auch Mystiker, soweit würde ich jetzt nicht gehen, ich würde ihn mal mehr einen christlichen Denker nennen. Und seine Lebensdaten 1623 bis 1662 zeigen schon, der Mann ist nicht alt geworden, der ist nur 39 Jahre alt geworden. Und obwohl er nur so ein kurzes Leben geführt hat, ist das jemand, der doch relativ viele Spuren hinterlassen hat. Auch wenn er heute nicht mehr ganz so bekannt ist, aber wenn man so ein bisschen mal auf ein paar Sachen guckt, dann werdet ihr feststellen, habe ich doch schon mal gehört. Und zwar, ich nenne ihn einfach mal ein Genie. Das ist nämlich schon jemand, der so diesem klassischen Bild so des Spätmittelalters oder der frühen Neuzeit irgendwie gerecht wird. Jemand, der eine ganze Masse Fähigkeiten hat, der nicht nur, wir haben das am Anfang ja mit Albert Schweitzer mal gehört, da war einer, der hat sich auf eine Sache voll konzentriert und das hat er dann durchgezogen, ist Arzt geworden, hat dann so ein Krankenhaus in Lambarene gegründet, unser erstes Thema. Das war jemand, der hat alles Mögliche gemacht. Zum Beispiel hat er einer der ersten Rechenmaschinen erfunden, die dann auch noch funktionierte. Haben schon ein paar Leute versucht, das damals zu machen, aber das war der erste, der eine richtige Rechenmaschine erfunden hat und die nannte er dann natürlich Pascaline. Außerdem ist er auch noch einer der Erfinder der Wahrscheinlichkeitsrechnung neben dem Mathematiker Fermat. Das ist meine zweite Schwäche, ich bin nicht nur ein technischer Vollidiot, sondern meine zweite Schwäche ist, ich spreche auch kein Französisch. Also wenn ich jetzt irgendwelche französischen Ausdrücke, die heute mal öfter mal kommen, sage, dann sind die nur bedingt richtig. Ich hoffe, dass ihr mir das nachseht. Also einer der Erfinder der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dann entdeckt sie auch die Grundzüge der Infinitesimalrechnung, schwieriges Wort, also der Unendlichkeitsberechnung. Physiker wissen jetzt Bescheid. Und ganz was anderes, er hatte auch ein Patent auf die erste öffentliche Omnibuslinie in Paris, war die nämlich, und das hatte er erfunden, dass man, dass es eine gute Idee war, einfach mal so Wagen durch die Gegend fahren zu lassen, die niemandem gehören, sondern damit so einen öffentlichen Nahverkehr einfach anzutreiben. Er hat da Untersuchungen zum Luftdruck gemacht, das werden auch noch ein paar Leute vielleicht als Einheit kennen, Hektopascal, die Einheit für den Luftdruck. Und dann hat er schließlich einige Werke verfasst und das bekannteste sind wohl die Pensées oder so ähnlich. Auf Deutsch heißt es einfach Gedanken. Gibt es ein schönes Reklamheft, einmal ausführlicher, das ist die kleinere Version, das ist eigentlich ein bisschen dicker halt. Ne? Ganz, ganz, ganz viele Gedanken und ich werde heute mal alles vorlesen, was da drin steht. Nein, keine Angst, ich werde mich beschränken, ich versuche mich zu beschränken. Also, obwohl interessanterweise sein geistliches Leben am verborgensten von dem allen war, also diese ganzen Dinge da, was er da alles gemacht hat, Rechenmaschinen erfunden, mathematische tolle Erfindungen gemacht halt, da weiß man heute wenig davon. Interessanterweise ist es aber so, dass diese Pensée, die zu seiner Lebzeit nicht erschienen waren, das haben dann Freunde nach dem Tod, haben diese Gedanken, die er in Fragmentform zusammengestellt hat, die haben das danach erst veröffentlicht, nach seinem Tode. Und er hat auch ein paar christliche Schriften während seines Lebens verfasst, aber immer unter anonymer Bezeichnung, er hat nie seinen Namen kundgetan, wäre ein bisschen gefährlich gewesen. Sein ganzes Leben war während seines Lebens ein bisschen verborgen, das blühte im Verborgenen. Das Lustige ist aber, dass ausgerechnet dieses geistliche Leben heute noch nachhallt und ihm einen ganz tollen Ruf beschert hat, unter vielen Denkern, die also heute noch seine scharfsinnigen Schriften schätzen. Ja, lernen wir ihn doch einfach mal ein bisschen besser kennen am Anfang. Jetzt machen wir einen kurzen biografischen Abriss. Geboren wurde Blaise Pascal im Juni 1623 in Clermont in Frankreich. Sein Vater war ein Steuerbeamter. Die Familie hatte drei Kinder insgesamt, zwei Schwestern hat er noch gehabt. Und die Mutter der Familie ist bei der Geburt einer der Töchter dann relativ früh gestorben. 1626, da war Pascal gerade erst 3 Jahre alt. Ein paar Jahre später, 1631, zog die Familie von diesem etwas kleineren Ort nach Paris um. Und man höre und staune, bereits 1639, da war Pascal 16 Jahre alt, hat er eine Schrift über Kegelschnitte verfasst. Und nicht nur das, er hat da nicht nur sich mal hingesetzt und zu Hause mal irgendwo auf seiner Kleider was hingeschmiert, sondern diese Schrift über die Kegelschnitte hat ihm gleich einen ausgezeichneten Ruf, eine Bewunderung bei den damaligen Fachwissenschaftlern eingebracht. Mit 16 muss man sich mal reintun. Heutzutage, was machen wir mit 16? Also da war ich irgendwo auf dem Gymnasium und habe gefaulenzt damals. Ne? Also da hatte ich noch keine weltberühmte Schrift verfasst und werde es wahrscheinlich auch nie tun. Ja? Und bereits mit 12, wird gesagt, hatte er für sich mal eben kurze mathematische Sätze des alten Mathematikers Euklid nachvollzogen. Nicht im Lehrbuch nachgelesen, sondern so selber mal durchdacht und so. Und dann sagt sein Vater, huch, das hat Euklid auch schon mal entdeckt. Es war also jemand, der schon relativ früh durch überragende Intelligenz aufgefallen ist. Und dann in dieser Zeit, nachdem er seine erste wissenschaftliche Veröffentlichung hatte, hat er sich dann auch jahrelang sehr, sehr intensiv mit wissenschaftlichen Themen beschäftigt. War aber nicht nur ein Elfenbeinturm-Theoretiker, also jemand, der so abseits jeglicher Realität so ein bisschen zu Hause nachdenkt, wie man die Welt retten könnte, sondern er hat auch sehr praktische Dinge getan. Zum Beispiel hat er eben diese Rechenmaschine, die Pascaline, entwickelt und war da auch von ganz einfachen Motiven getragen. Sein Vater war ja Steuerbeamter, der musste viel rechnen und er wollte seinem Vater einfach mal diese stupiden Rechenarbeiten abnehmen und hat sich dann da ziemlich reingesteigert und tatsächlich ist dann in einer mehrjährigen Entwicklungsarbeit dann eine Maschine rausgekommen, die man verwenden konnte. Es gab dann wohl ein paar Probleme, die französische Währung war ein bisschen kompliziert, und deswegen hat das nicht so hundertprozentig funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat, aber es hat als das erste in meinem Leben richtig funktioniert. Und letztendlich gibt es heute deswegen Taschenrechner, weil der Pascal mal sich da vertiefte Gedanken darüber gemacht hat. Ungefähr so 1646 hat sich dann die ganze Familie Pascal, also damals der Vater lebte ja noch, seine beiden Schwestern, eine von denen ist dann nachher auch in ein Kloster gegangen, haben sich dem sogenannten Jansenismus zugewandt und sind dabei auch dann so schon mal ein bisschen oberflächlich fromm geworden. Äußerlich fromm war die Familie immer schon. Die waren katholisch und gingen also jeden Sonntag in die Messe und haben auch so ein normales, anständiges Leben geführt, unauffällig. Aber Pascal hat dann später geschrieben in seinen Schriften, dass sein Glaube eigentlich im Alltag ausdruckslos blieb. Es hatte keine besondere Bedeutung für ihn und er hat auch nichts Besonderes deswegen gemacht, sondern das machte man halt so. Ganz anders aber diese sogenannten Jansenisten, benannt nach ihrem Gründer Jansen hieß der, das war eine Reformbewegung in der damaligen Zeit in Frankreich innerhalb der katholischen Kirche und diese Reformbewegung betonte besonders, dass die göttliche Gnade höher ist als der menschliche Wille. Also auf Deutsch gesagt, dass wenn der Mensch sich auch noch so anstrengt, dann ist es richtig schwierig, vor Gott zu bestehen. Eigentlich ist es unmöglich und die Jansenisten sagten, wir brauchen die göttliche Gnade und waren damit etwas so gegen den Mainstream der damaligen Zeit. Der Mainstream in Frankreich waren die Jesuiten und die sagten eigentlich ein bisschen das Gegenteil. Die betonen mehr die guten Werke des Menschen und dass der Mensch eben edel und gutmütig oder gutwillig leben sollte. Und dagegen also diese Bewegung der Jansenisten, da gab es also Freunde der Familie, die besuchten sie sehr häufig und das hat Pascal sehr beeindruckt, das hat ihn berührt, dass da Menschen waren, die so ein dringendes Bedürfnis hatten, Gott besser kennenzulernen. Pascal war davon stark angezogen und verbrachte dann auch in den nächsten paar Jahren relativ viel Zeit in einem Kloster in der Nähe von Paris, das hieß Port-Royal und das war das Zentrum dieser Janseniten oder Jansenisten. Dort gab es also verschiedene Lehrer, die also in diesem Sinne gepredigt haben. In den Jahren darauf hat Pascal dann noch so manche schöne erfunden. Unter anderem hat er im Jahre 1648 ein berühmtes Experiment gemacht mit der sogenannten Torricellischen Röhre. Das ist so eine Art Barometer. Also später nennt man das Quecksilberbarometer und da hat er dann festgestellt, dass durch ein Experiment, wo er seinen Schwager mit einbezogen hat, dass der Luftdruck am Fuße und auf der Höhe des Berges unterschiedlich ist dass sich darin das spezifische Gewicht der Luft ausdrückt. Und das war damals eine richtige Revolution und hat sich auch so ein bisschen gegen den damaligen wissenschaftlichen Mainstream gestellt. hat dann in Paris noch manche mathematische Untersuchungen gemacht, zum Beispiel über das arithmetische Dreieck, das kennt man vielleicht noch so aus dem Matheunterricht halt, und hat eben, wie vorhin schon mal so in der Einleitung gesagt, die Wahrscheinlichkeitsrechnung erfunden. 1651 ist sein Vater dann gestorben, auch im, von seiner Vater aus gesehen relativ jungen Jahren noch. Und da fing es dann so an, dass Pascal sich intensiver erstmal mit dem Tod und dann auch mit der Bedeutung des christlichen Glaubens im Hinblick auf den Tod beschäftigt hat. Und da hat er sich hingesetzt und hat das erste Mal in seinem Leben Schriften verfasst, die dann später auch in diese Pensées, in diese Gedanken, in dieses Werk, in dieses posthum veröffentlichte Werk eingeflossen sind. Eine sehr bedeutsame Angelegenheit in seinem Leben war eine einzige Nacht, die er noch dazu ganz genau definiert hat, im Jahre 1654. Er hat sogar die Uhrzeit aufgeschrieben, das war von 10:30 bis morgens um 10:30. Und die Biografen sagen dazu, das war seine Ekstasis. Er hatte nämlich ein besonders starkes Gotteserlebnis in dieser besagten Nacht. Darauf möchte ich nachher nochmal später eingehen. Auf jeden Fall war das ein richtiger Bruch in seinem Leben. Er hat eigentlich 8 Jahre lang, nachdem er so ein bisschen fromm geworden war und diese Jansenisten kennengelernt hat, gesucht und war aber unglücklich. Und das war nochmal so ein revolutionäres Ereignis in seinem Leben, wo er sich nochmal vollkommen umgedreht hat. Und ein paar Jahre später, 1656, hat er sich noch ganz nach Port Royal in dieses Kloster zurückgezogen für einige Zeit, hat von dort aus Schriftverkehr geführt, da wurde die Zeit ein bisschen härter für die Jansenisten, die gerieten also richtig in öffentlichen Beschuss mit der katholischen Kirche und da wurde jemand der Häresie, also des Falschglaubens bezeichnet, ein Freund von ihm, den hat er versucht zu verteidigen, allerdings mit anonymen Schriften, die er von dort aus geschrieben hat, hat da also ziemlich viel Gehirnschmalz in das Aufsetzen dieser Briefe reingesetzt, die bis heute in der französischen Literatur ein großes Ansehen genießen, ob ihrer Brillanz, ob ihrer Rhetorik. Bereits aber 1659 hat sich dann sein Gesundheitszustand, der sein ganzes Leben lang nicht so besonders golden war, dramatisch verschlechtert. Kurz vor seinem Tod kam dann noch die Geschichte mit der Omnibuslinie, hat sich ein Patent darauf geben lassen und er ist dann leider bereits 1962 mit 39 Jahren verstorben. Soweit also die biologischen Grunddaten, ein relativ kurzes, aber ein relativ ausgefülltes Leben mit vielen aufsehenerregenden Taten, die er im Dienste der Wissenschaft begangen hat. Aber wir fragen uns natürlich, wer war dieser Pascal eigentlich? Was war das eigentlich für ein Mensch? Was hat ihn dazu bewegt, so zu leben und was hat ihn angetrieben? Und da sind mir 5 Punkte aufgefallen. Zum einen war Pascal ein Hochbegabter. Kann man nicht übersehen. Jemand, der bereits mit 12 Jahren in mathematische Geheimnisse eindringt. Jemand, der mit 16 Jahren eine damals in Anführungszeichen weltweit beachtete wissenschaftliche Arbeit verfasste. Jemand, der Schriften verfasste, die heute noch nachhallen. Das ist jemand, der sehr befähigt war und den es natürlich dann dementsprechend auch, das ist der zweite Punkt schon, in die Wissenschaft getrieben hat. Jemand, der die Welt erforschen wollte, der neugierig war, der umtriebig war. Und über all die Jahre hinweg war es aber leider so, dass Pascal zum einen krank war, also muss wohl schon in Kinderjahren sehr kränklich gewesen sein. Biografen berichten auch, dass er selten aus dem Bett rausgekommen ist, dass er sehr, sehr viele Sachen auch im Bett verfasst hat und dass er Zeit seines Lebens auch fortlaufend kränkelte, hustete und eine sehr, sehr schlechte körperliche Konstitution hatte. Und gleichzeitig war er jemand, der ruhelos war. Eben in einem starken Unterschied zu jemandem wie Albert Schweitzer, der so ein Leben wie auf Schienen lebt, der sagt, ich habe das Ziel, eines Tages mal dort und dort jemandem zu helfen oder besonders gut in einer Disziplin zu werden. Pascal eilte von der einen Geschichte zur anderen. Er hat eben so mal nebenbei die Wahrscheinlichkeitsrechnung miterfunden und wenn jemand sagt, jetzt habe ich mal sowas ergriffen, wo ich vielleicht heute einen Nobelpreis dafür bekommen würde, dann bleibe ich da dran und versuche da perfekt dran zu werden. Das war gar nicht sein Bestreben. Er hat das so in einer Diskussion so nebenbei mitentwickelt und hat sich dann sofort davon wieder abgewandt und hat sich anderen Themen zugewandt. Er war jemand, der immer auf der Suche war, etwas Neues zu finden und bei all dem, das kommt auch aus seinen Schriften heraus. Wir wissen das ja eigentlich nur aus seinen Schriften. Wir haben ja keine Augenzeugen mehr. Es gab auch wenig Leute, die damals viel über ihn geschrieben haben. Wir haben halt seine sehr, sehr ausführlichen Schriften. Berichtet er, dass er über Jahre hinweg seine ganze Jugend über und dann auch noch faktisch die Zeit, wo er über diese Jansenisten so ein bisschen was über den Glauben erfahren hat, eigentlich unzufrieden, unglücklich war. Das 5. Charakteristikum von Pascal. Er war jemand, der
der dachte, das ist nicht alles, was ich hier mache, obwohl ich so ein Ansehen genieße und obwohl ich so beachtet bin, es füllt mich innerlich nicht aus, es fehlt irgendwas. Und jetzt kann man natürlich sagen, so diese Begegnung mit frommen Menschen hat ihn geprägt, das hat ihn auch angezogen. Nichtsdestotrotz war für ihn das Problem, dass er innerlich keinen Frieden gefunden hat. Er hat immer wieder versucht, näher an Gott ranzukommen, hat das versucht, auch auf die intellektuelle Schiene zu tun, viel nachzudenken, viele schlaue Sachen zu lesen. Es hat ihm nichts gebracht. Bis zu jenem besagten Tag, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der 23.11.1654, 22.30 Uhr bis 0.30 Uhr. Da ist Gewissheit in sein Leben gekommen. In einer einzigen Nacht, nach 8 Jahren, wo er keinen Friede hatte. Und man muss das wohl, was ihm da passiert ist, als so eine Art Offenbarungserlebnis werten. Er hat, woher wissen wir das eigentlich? Warum wissen wir das so ganz genau? Weil er das alles aufgeschrieben hat. Und zwar hat er das sogar so aufgeschrieben, dass dieser Zettel, den er wohl in dieser Nacht dann zusammengeschmiert hat, den hat er sich anschließend in sein Gewand reingenäht. Und das wurde erst nach seinem Tod gefunden. Das bedeutet, er wird wahrscheinlich nicht, also von 1654 bis zu seinem Tod, immer die gleichen Klamotten getragen haben. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass er immer wieder in seine Kleider dieses Ding neu eingenäht hat. Und man sah dann auch, das muss wohl etwas gewesen sein, was er wirklich jahrelang mit sich rumgetragen hat. Und das ist überliefert. Also dieser Zettel ist überliefert und ich habe den einfach mal aufgeschrieben. Man nennt ihn Memorial, das ist jetzt relativ viel Stoff. Ich lese mal so ein bisschen drüber und ihr könnt natürlich euch dieses Ding auch im Internet angucken. Ich habe es bei Wikipedia gefunden. Also einfach mal so Pascal Memorial eingeben und dann könnt ihr das nochmal zu Hause nachlesen. Ich finde das deswegen bemerkenswert, weil das eine Schrift ist, die mit all dem, was Pascal sonst geschrieben hat, wenig zu tun hat. Ich lese mal vor. Jahr der Gnade 1654. Montag, den 23. November. Tag des heiligen Clemens, Papst und Märtyrer und andere im Martyrologium. Vorabend des Tages des heiligen Sohnso, Märtyrer und andere. Seit ungefähr abends 10,5 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer! Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede. Gott Jesu Christi. Deum meum et deum vestrum. Dein Gott wird mein Gott sein. Ruht, vergessen von der Welt und von allem außer Gott. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, ist er zu finden. Größe der menschlichen Seele, gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Freude, Freude, Freude und Tränen der Freude, ich habe mich von ihm getrennt. Dilicuerunt me fontem aquae vivae, das heißt übersetzt, das ist lateinisch natürlich, ne? Sie haben mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen, und das ist ein Zitat aus Jeremia aus dem Alten Testament. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Möge ich nicht auf ewig von ihm geschieden sein. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen. Jesus Christus, Jesus Christus. Ich habe mich von ihm getrennt. Ich habe ihn geflohen, mich losgesagt von ihm, ihn gekreuzigt. Möge ich nie von ihm geschieden sein. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, kann man ihn bewahren. Vollkommene und liebevolle Entsagung. Vollkommene und liebevolle Unterwerfung unter Jesus Christus und meinen geistlichen Führer. Ewige Freude für einen Tag geistiger Übung auf Erden. Nun, obliviska sermones tuus. Amen. Das schon wir, ne? Also wenn man das so liest, das ist dieses Memorial, das sogenannte Memorial, das ist stammelnd, voller Erregung, voller Freude, die da rausspricht. Und das Gegenteil einer rationalen Betrachtung, wo Pascal so ein Großmeister dann gewesen ist. Und wohl offenbar, so liest es sich ja, so offenbar hastig in der Nacht aufgezeichnet, nachdem ihm was begegnet ist. Und was interessant ist, die Kenner werden es gemerkt haben, also es sind einmal lateinische Bibelverse enthalten, einen habe ich ja übersetzt, und dann sind auch zahlreiche andere Bezüge aus der Bibel drin, die Pascal da eingebaut hat, und das kann man sich eigentlich nur so erklären, dass Pascal in der Nacht ein Offenbarungserlebnis gehabt hat. Ich nehme mal an, ich mutmaße jetzt mal, ich versetze mich jetzt mal die paar hundert Jahre zurück und denke, Pascal hat, nachdem er 8 Jahre lang in diesem Zustand war, dass er eigentlich gedacht hat, ich habe es nicht richtig verstanden, Gott ist nicht an mich rangekommen. Klammer auf, vielleicht ist ja das, wir haben ja kürzlich über Bono eine Predigt gehört und U2 singen ja mal in diesem einen Song I still haven't found what I'm looking for. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie richtig verstanden habe, was die da singen, ob das eigentlich geistlich gemeint ist. Vielleicht ist es ja so ein bisschen sowas Ähnliches halt. Ich bin auf der Suche nach Gott und ich habe verstanden, schon seit Jahren, wie Pascal hier seit 8 Jahren, dass es Gott gibt und dass es Jesus Christus gibt und dass es nicht ganz schlecht ist, sich auf diesen Weg zu begeben, aber ich habe es innerlich nicht verstanden. Ich habe es im Herzen nicht verstanden. Ich bin Gott nicht begegnet und ich halte das vielleicht für wahr und für richtig, aber ich habe kein persönliches Erlebnis gehabt, das mir das irgendwie näher gebracht hat. Und vielleicht ist das ja so ein bisschen diese Suche, ich habe irgendwie noch nicht richtig das gefunden. Ich habe dieses Erlebnis noch nicht gehabt. Klammer zu. Also vielleicht ist es genau diese Form von Stimmung gewesen, in der Pascal in der entsprechenden Nacht gewesen ist. Und vielleicht hat er in der Bibel gelesen. Ich nehme sogar sehr stark an, dass er in der Nacht in der Bibel gelesen hat, weil all diese Verse da auftauchen. Und diese Verse haben zu ihm gesprochen. Und ich nehme auch mal an, dass sie nicht nur zu ihm gesprochen haben, sondern dass Gott ihm in einer sehr, sehr unmittelbaren Art und Weise begegnet ist. Und zwar in so einer Art und Weise, dass die Freude, die er vorher nicht gehabt hat, an dem Abend mit einem Schlauch in ihn reingepumpt worden ist. Und dann fließt es danach einfach nur noch so über und er hat erkannt, was eigentlich das Wesentliche, was das Relevante ist. Und er hat einfach, denke ich, in der Nacht was ganz Wichtiges gezeigt bekommen. Eigentlich der zentrale Satz, mein 5. Punkt. Es ist das Herz, das Gott spürt und nicht die Vernunft. Das hat er später auch dann als Zitat in seinen Pensées in der Nummer 278 gesagt, genau der Satz, es ist das Herz, das Gott spürt und nicht die Vernunft. Das ist der Glaube, Gott spürbar im Herzen und nicht der Vernunft. Und das sagt ein Denker, das sagt jemand, der bestimmt nicht daran gespart hat, jahrelang vorher sich auszumalen, ob es vielleicht nicht einen Gottesbeweis gibt, ob man vielleicht nicht abwägen kann, ob das eine wahrscheinlicher ist oder das andere wahrscheinlicher, also ob es Gott gibt oder ob es noch nicht gibt. Und all das scheint ihm nichts gebracht zu haben. Es hat ihn eigentlich jahrelang in einer Leere hinterlassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht manchem von euch auch so geht, dass ihr schlaue Leute seid, Studenten vielleicht oder Leute, die sich zeitlebens schon mit Dingen beschäftigt haben und die auf diesem Stand sind und die sagen, ich habe mich jahrelang mit all dem beschäftigt und ich komme vielleicht sogar schon 2-3 Jahre lang in die City Church und das ist ja immer alles ganz nett, was die da erzählen und es geht auch irgendwie ganz, ganz nett und kuschelig zu hier. Ja, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, Martin hat das ja vorhin auch schon mal gesagt, manchmal sollte man mal ehrlich werden. Wenn man mal ganz ehrlich ist, stellt sich ja für mich immer die Frage, habe ich es eigentlich selber geschnackelt? Habe ich es verstanden, was da passiert? Also habe ich verstanden, was Gott von mir will und habe ich verstanden, was ich für eine Beziehung zu Gott haben kann? Und Pascal hat es in der besagten Nacht verstanden. Er hat das gespürt und das hat ihm die Basis gegeben. Das hat ihm eine Basis gegeben, um hiervon auszugehen, von dieser wirklich tiefen inneren Befriedigung, die er in dieser Nacht gefunden hat, durch dieses, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mystische Erlebnis, von dort aus also ein Nachfolger zu werden, auch ein Verfechter des Glaubens zu werden. Und ich wünsche einfach jedem von euch, dass er diesen Punkt, so eine Wende in seinem Leben, wo er nach langer Suche Gott wirklich persönlich kennenlernt, dass ihr das selber erlebt. Tja, jetzt hat Pascal ja danach noch ein paar Jahre gelebt und Pascal war viel zu sehr Denker, um nach dieser Erkenntnis einfach nur dabei stehen zu bleiben. Das wäre jetzt auch nicht so toll. Ich erlebe Gott eines Tages, ich erlebe, er kommt in mein Herz rein und es ist mehr als nur Verstanden, es ist mehr als nur Wissen, es ist Friede, es ist Freude, es ist ein tolles Gefühl. Und das ist auch das Erkenntnis der Wahrheit. Und da könnte ich jetzt dabei stehen bleiben und könnte sagen, na gut, dann habe ich hier das tolle Gefühl gehabt und dann, das ist jetzt in Ordnung halt, das reicht mir. Ich schmore auch so ein bisschen im eigenen Saft halt, ich möchte dieses Gefühl vielleicht auch immer wieder für mich persönlich reproduzieren. Und das hat Pascal, weil dieser umtriebige Mensch, seine Eigenschaften halt der Unruhe, haben ihn zumindest in diesem positiven Sinne auch nach seiner Bekehrung nicht verlassen. Sondern ihm war dann nur wichtig, dass sein Glaube gegründet war und eine tiefe Gewissheit gefunden hat. Aber er wollte anderen Leuten das auch weitergeben. Und seine Philosophie, die er dann entwickelt hat in seinen Büchern, die geht von der Annahme aus, dass jeder Mensch in seinem Leben nach Glück sucht. Er selbst hat das Glück über jahrelange Suche und über diese innere Unzufriedenheit nach seiner Bekehrung gefunden. Und er wollte dann aus seiner Begeisterung in seinen Schriften nachweisen, dass der christliche Glaube dieses Glück bereithält, dass man dieses Glück dort abrufen kann, das Glück, wonach eigentlich jeder sucht. Sein größter Wunsch war auch, nachzuweisen, dass der christliche Glaube nicht dem Verstand entgegensteht. Und sein berühmtester Gedanke dazu, auch in diesem Buch, in diesem schönen Buch Pensée, niedergelegt, ist die Pascalsche Wette. Das ist so eine Art Gottesbeweis mit der Überschrift: Wetten, dass es trotzdem auch vernünftig ist, an Gott zu glauben. Und der Ansatz ist, Pascal argumentiert, es sei stets eine bessere Wette, wenn ich jetzt mal so sage, es gibt Gott, es gibt ihn vielleicht nicht, und es ist die Möglichkeit, dass ich meinen Glauben auf Gott setze, das nicht zu tun. Es ist stets die bessere Wette, so sagt er, an Gott zu glauben, weil der Erwartungswert des Gewinns, der durch den Glauben an Gott erreicht werden könnte, stets größer sei als der Erwartungswert im Falle des Unglaubens. Also eine ganz, jetzt kommen wir wieder in die Niederungen der wissenschaftlichen Betrachtung. Eine ganz nüchterne Betrachtung kommt mir aber rum, wenn ich glaube. Und jetzt muss man erstmal beachten, das ist kein Argument für die Existenz oder die Nicht-Existenz Gottes, sondern das ist ein Argument, was auf den Glauben an Gott abstellt, darauf, ob es lohnenswert ist, zu glauben. Und Pascal hat damals natürlich vor allen Dingen auf Menschen abgezielt in der Zeit, nicht zu überzeugen waren, die auch durch damals so gängige traditionelle Gottesbeweise nicht zu überzeugen waren. Manche schlaue Denker in der Zeit haben sich ja schon manches gedacht und haben gesagt, na, Gott kann man zum Beispiel beweisen über die Schöpfung, weil man, wenn man in die Schöpfung reinschaut, dann sieht man doch, das ist alles gemacht und so weiter. Mal ganz ehrlich gesagt, das kann man so und so sehen. Für einen Christen ist die Schöpfung ein Buch, wo ich in den Werken Gottes lesen kann. Jemand anders sagt vielleicht, naja, Evolution und hat sich alles irgendwie so entwickelt, das ist ein riesengroßer Zufall. Ist also kein zwingender wissenschaftlicher Weg, das so zu beweisen. Andere haben gesagt, naja, allein der Gedanke, das glaube ich von Thomas von Aquin, allein der Gedanke, dass es so ein höheres Wesen gibt, in uns hineingelegt, der beweist eigentlich, dass es auch das wirklich gibt, denn sonst hätten wir das ja gar nicht. Schlau gedacht, aber auch nicht so der Weisheit letzter Schluss und zumindest diskutabel. Und jetzt hat Pascal versucht, einfach mal so ganz nüchtern von der rationalistischen Weise heranzugehen und zu sagen, ja, wie schaut's denn aus, wenn ich mal beide Prämissen nehme, ich glaube an Gott oder ich glaube nicht an Gott, was lohnt sich denn mehr? Und er sagt dann eigentlich, es gibt unter diesem Gesichtspunkt eigentlich vier Aspekte, was passieren kann. Nämlich der erste Aspekt ist, man glaubt an Gott und Gott existiert tatsächlich. In diesem Fall kommt man in den Himmel. Also gewonnen, sozusagen. Die zweite Möglichkeit ist, man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man nichts. Man verliert aber auch nichts. Also Gewinnwert null, sozusagen. Dritte Alternative, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man ebenfalls nichts. Also auch wurscht. Und dann, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert. In diesem Fall würde man nach klassischem christlichem Verständnis irgendwie bestraft, wie immer das auch genau aussehen mag. Also wenn man das Ganze also nüchtern analysiert mit den Prinzipien der Statistik, die Pascal ja selber mitentwickelt hat, wie wir vorhin gehört haben, dann ist es eigentlich besser, bedingungslos an Gott zu glauben, denn von diesen Fallalternativen sind diejenigen, die letztendlich auf eine Nicht-Existenz von Gottes hinauslaufen, immer welche mit einer Nullnummer. Ich gewinne nichts, aber ich verliere auch nichts. Aber in dem einzelnen relevanten Fall, man glaubt an Gott und Gott existiert, wenn das durchtrifft, habe ich einen Erfolg. Und dann komme damit eigentlich auf einen glücklichen Weg und erreiche dann das, was Pascal ja so als erstrebenswert angesehen hat, das Glück im Leben zu erreichen. Pascal denkt da sogar noch ein bisschen weiter und sagt, letztendlich sogar dann, wenn sich nachher das als eine Nullnummer herausstellen sollte und Gott existiert gar nicht, dann hat man immer noch ein anständiges Leben geführt auf Erden und das bringt man dann immer noch so ein bisschen so ein Wohlgefallen bei der ganzen Angelegenheit. Ja, das ist ein Ansatz, der auch von christlicher Warte aus ein guter Ansatz ist und den ich auch nachvollziehen kann. Natürlich haben sich über die Jahrhunderte hinweg zahlreiche Leute die Mäuler darüber zerrissen, dass hier ein paar kleine Fehlerchen drin stecken. Könnte man auch so sehen, denn die Prämissen, die diese Wette, also wetten, dass es Gott gibt oder wetten, dass es Gott nicht gibt und die Folgen, die daraus sind, die Prämissen, die er setzt, die sind nicht unbedingt selbstverständlich. Also zumindest sind sie theoretisch nicht selbstverständlich. Es könnte ja auch einen Gott geben, der sich am blinden Glauben stört, beispielsweise. rein theoretisch. Es könnte auch so sein, dass genau das Gegenteil irgendwie gefragt wäre, halt, dass es also gar nicht auf irgendwelche moralischen Instanzen ankommt und dann würde man mit dieser Wette ja doch in einen Negativbereich reinrutschen. Aber das sind theoretische Aspekte und es ist auf jeden Fall mal so, dass es ein schlauer Ansatz ist und dass Pascal genauso wie er vorher im wissenschaftlichen Bereich klug gedacht hat, hier sicherlich auch einen Punkt genommen hat, der zumindest mal für Leute, die diese Basis haben, die sagen, ich glaube mal grundsätzlich, dass es schon ziemlich wahrscheinlich ist, dass es Gott gibt und die sich jetzt überlegen, gehe ich den Schritt des Glaubens oder gehe ich ihn nicht, eine intellektuelle Entscheidungshilfe sein können. Trotzdem, was können wir denn eigentlich von Pascal lernen? Was sind denn eigentlich die essentiellen Dinge, die wir von Pascal lernen können? Lernen wir jetzt von ihm, dass es interessant ist, sich mit dieser Wette mal auseinanderzusetzen, das zu durchdenken und dann danach dann zum Glauben zu kommen? Also, was ich persönlich eigentlich an Pascal am meisten beachtlich finde, ist, dass er am eigenen Leibe das erlebt hat, was Paulus im Brief an die Korinther schreibt. Ich habe mal die Bibelstelle, 1. Korinther 18 bis 21, auch mal für uns da auf die Folie genommen. Da steht nämlich drin, Paulus schreibt an die Korinther, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, in Jesaja 29, Vers 14, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Und die Stelle sagt, und eigentlich ist es auch das, was Pascal ja durch dieses Bekehrungserlebnis am eigenen Leibe erfahren hat, die Basis meines Glaubens, diese persönliche Beziehung zu Gott, die bekomme ich leider nicht durch schlaues Nachdenken. Hat noch keiner geschafft. Es gibt keinen einzigen Philosophen dieser Welt, der auf diesem Wege Gott bewiesen hätte. Und das ist eigentlich in dem Sinne, in diesem strengen Sinne wahrscheinlich auch gar nicht möglich. Und es ist niemand, der auf diesem Wege zu einer inneren Zufriedenheit gefunden hat. Die Basis, diesen Frieden, diesen Herzensfrieden, den mir das Evangelium verheißt, den bekomme ich nur als Geschenk. So sagt die Bibel das. Das ist ein Geschenk für den ernsthaft Suchenden. Und ich bin fest davon überzeugt, jetzt kommen wir sowieso auf die Überzeugungen, die überbleiben sollen, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von uns ein persönliches, ich nenne das jetzt mal Damaskus-Erlebnis braucht. Wir hatten ja letzte Woche Paulus, war ich leider nicht hier, ich weiß nicht, ob Alex was über das Damaskus-Erlebnis gesagt hat. Paulus hat ja auch so ein Erlebnis gehabt, der hat Christen verfolgt und dann ist ihm Jesus in einer Vision begegnet und zwar ziemlich heftig und gesagt hat, warum verfolgst du meine Leute? Was machst du da? Und Paulus hat in dem Moment verstanden, durch ein unmittelbares Erlebnis verstanden, wer da vor ihm steht, dass es Jesus Christus ist, dass es diese Figur ist, deren Anhänger er vorher verfolgt hat und dessen Lehre und dessen Leben er für falsch gehalten hat. Und er ist ihm selber begegnet und diese Begegnung hat sein Leben so umgestellt, dass danach kein Stein auf dem anderen mehr geblieben ist. Er hat nicht danach irgendwie fließend gedacht, jetzt habe ich ein bisschen was Schlaueres gefunden, sondern es hat sein Leben vollkommen umgekrempelt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder von uns so ein Damaskus-Erlebnis braucht. Es muss nicht immer so auffallen, dass wir ein paar Tage erblinden und dass irgendwelche wilden Dinge in unserem Leben passieren. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns einen Tag in unserem Leben mal, eine, zwei Stunden, genau diese Sache aussetzen und vor Gott kommen. Und uns einfach dem stellen, dass wir Gott in dieser persönlichen Form begegnen und verstehen, wer er ist. Und dass dann aus diesem Damaskus-Erlebnis heraus, aus einem vielleicht für Wahrheiten, so wie Pascal das dann mehrere Jahre lang in diesem Jansenistenkloster dann in der Nähe von Paris immer wieder so erlebt hat, dass aus diesem für Wahrheiten Glaube wird, wirklicher innerer, vertiefter Glaube und dass aus dem Glaube dann auch ganz praktische Nachfolge wird. Jesus selbst sagt dann im Johannesevangelium was Interessantes, er sagt, und er redet da über den Heiligen Geist, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Das ist, hängt auch wohl damit zusammen, was in dieser Nacht mit Pascal passiert ist. Er hatte vorher keine Gewissheit, er hatte vorher keinen Frieden. Und interessanterweise, wenn wir uns erinnern, was Pascal da aufgeschrieben hat, er redet jetzt davon, dass Jesus Christus wahrer Gott ist, dass er es erkannt hat. und dass er ihn persönlich verlassen hat und dass er von ihm geschieden worden ist und das nie wieder erleben möchte. Und dass er nun sich Christus unterwerfen will. Und ich nehme an, das ist eine Erkenntnis an dem Abend, die dadurch gekommen ist, dass ihn an dem Abend der Heilige Geist begegnet ist und ihn erfüllt hat. Nur dann kann man es nämlich checken. Ich sage mal ganz provokativ, diese andere Bibelstelle sagt uns, es geht gar nicht anders. Ich kann mich noch so sehr bemühen, wenn ich den Heiligen Geist nicht ranlasse, dann wird das nicht funktionieren. Und Jesus verheißt uns, wenn der Tröster kommen wird, also der Heilige Geist, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der wird Zeugnis geben von mir. Und das hat er in der Nacht gemacht und danach hat Pascal alles verstanden. Tja, Jesus sagt damit eigentlich, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, weil der Heilige Geist da ist, und gleichzeitig ist es doch ganz schön hart, weil es ein Geheimnis ist. Andere Stelle von Jesus im Matthäusevangelium. Da betet Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen, also dies, diese Einsicht, dieses Evangelium, den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Und jetzt eine Anweisung an uns. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Steht in Matthäus 11, Verse 25 bis 30. Das ist die Anweisung von Jesus dazu. Er sagt dort auch, den Weisen, den schlauen Leuten ist es erstmal verborgen, was nicht bedeutet, dass kein Weiser zu Gott kommen kann, sondern es bedeutet, der Weg ist leider einfach. Der Weg ist nämlich einfach derjenige, dass ich den Weg des Evangeliums gehen muss. Wie Pascal das auch sagt in dieser Stelle, in diesem Memorial, er sagt halt, der einzige Weg führt zu Gott, führt übers Evangelium, und der führt dazu, der Weg ist, dass ich meine eigene Schwäche erkenne, dass ich verstehe, auch wenn ich noch so schlau bin, ich verstehe nicht die letzten Dinge, ich bin unzulänglich, dass ich diese tiefe Sehnsucht nach Frieden in mir habe, die auch Pascal jahrelang begleitet hat, und diese tiefe Sehnsucht nach einem Glück, nach einer Erfüllung für mein Leben, und dass ich mich aus dieser Haltung heraus Gott zuwende. In einer ruhigen Minute, vielleicht in einem stillen Kämmerlein, so wie es dem Pascal in der Nacht beging. Ich nehme an, es war ja in seinem Zimmer, er wird da nachts in seinem Zimmer gewesen sein. Und dass ich dann in dieser Begegnung vor Gott meine Schuld bekenne. Gott sagt, dass ich bisher einen Weg gegangen bin, der nicht in Ordnung war, der von ihm weggeführt hat und der nichts mit ihm zu tun hatte. Und dass ich dann das tue, was Jesus hier anempfiehlt, ihn selber annehmen, Jesus Christus annehmen. Und dann in die Nachfolge reinkommen, zu der Jesus hier aufruft. Nämlich sein Joch anzunehmen. Was heißt das, sein Joch aufzulegen? Joch ist ja sowas, was die Ochsen so auf der Schulter haben, was so ein Gespann vorne führt halt und was schon ein bisschen ein schweres Teil ist. Also gerade in der damaligen Zeit waren Joch eher schwere Sachen. Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Was ist denn sein Joch eigentlich? Und da kann man einfach nur sagen, Jesus lädt an dem Punkt dazu ein, nicht eine neue Last aufzuladen, sich mit irgendwelchen Gesetzen, Geboten oder sowas zu beladen, sondern bei ihm zu sein. Ganz dicht bei ihm zu leben, ihn als lebendig vorauszusetzen, weil er lebendig ist, ihn zu fragen und ihn wirklich als Herrn in meinem Leben aufzunehmen. Das ist die einfache Wahrheit. Und diese einfache Wahrheit hat auch der schlaue Pascal verstanden. Nicht durch geistliche Anstrengung, sondern durch Gnade. Ja, und das ist eigentlich das, was ich euch mitgeben möchte von Pascal. Dass da jemand war, nicht eine x-beliebige Person, nicht so ein Otto-Normalverbraucher, ein geistiger Otto-Normalverbraucher, wie das sind, sondern ein sehr intelligenter Mensch, der daran gelitten hat, Gott nicht zu finden, und der Gott dann durch ein Geschenk, durch Gnade in einer einzigen Nacht gefunden hat und darauf dann sein ganzes Leben basieren konnte. Das ist dann übrigens auch so, von Pascal wird dann berichtet, er ist ja relativ früh gestorben, war dann ja auch sehr, sehr heftig krank, und alle seine Werke geben Zeugnis davon, dass er diese Krankheit nicht verflucht hat und nicht verdammt hat, sondern dass er durch seinen tiefen Glauben diese Krankheit annehmen konnte als sein Schicksal und sie letztendlich auch im Frieden mit Gott ertragen hat bei der Sache. Und dass er voller Freude versucht hat, anderen Menschen das weiterzusagen und das erklärt auch so diese Inbrunst, mit der er dann eben, das ist übrigens nochmal so abschließend meine Buchempfehlung, zum tiefer einsteigen, denn um in Pascals Gedanken einzudringen, da reichen nicht irgendwie jetzt so 35 Minuten, sondern da müsst ihr wirklich euch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ich empfehle euch, kauft euch das Buch, das ist ein Reklamheftchen, kostet ein paar Euro. Und da stehen so viele gute Gedanken drin, mit denen er über Jahre ausgelastet seid. Und das ist nicht unbedingt ein Buch, was man von vorne bis hinten lesen muss, sondern das ist ja so ein Fragment, da stehen immer so einzelne Kapitelchen drin und da sind ganz, ganz, ganz viele gute Anregungen drin. Übrigens, unser Handout heute, ausnahmsweise mal, alle Sachen, die auf dem Handout draufstehen, sind in der Predigt nicht vorgekommen. Und zwar sind das einfach schlaue Einsichten, die ihr euch mal zu Gemüte führen könnt, so als einen kleinen Vorgeschmack darauf, dass man sich dieses Buch mal kaufen sollte und sich da intensiver mit beschäftigen sollte. Dann werdet ihr nämlich sehen, mit welchem flammenden Herzen Pascal versucht, diese Überzeugung, die er in der einen einzigen Nacht gewonnen hat, den anderen Leuten weiterzugeben. Ja, und was ich noch ganz schön finde als letzten Punkt, ist dasjenige, also unabhängig davon, wie Pascal es erlebt hat und was der Weg von Pascal war, ist, dass der Weise erkennen kann, nachdem er Gott persönlich kennengelernt hat, dass Glaube nicht naiv ist. Wir hatten ja kürzlich diese schöne Predigtreihe mit dem ziemlich naiv, sondern dass sich dem Glaubenden, der es dann gecheckt hat und der sich auf Gott einlässt, so ein Stückchen die Welt ein bisschen tiefer erschließt. Ich denke, das können viele von euch, die Christen sind, nachvollziehen, dass sie plötzlich einen ganz anderen Blick darauf bekommen haben, wie dann doch manche Dinge zusammenpassen. Das passiert auch vielen Naturwissenschaftlern, die gläubig sind, dass sie plötzlich in die Natur reingucken und dann die Natur wirklich als einen Beweis Gottes erleben. Aber es geht nicht ohne die eine Nacht.